À Table, der Frankreich-Podcast von Tour Exquisite mit Antje Seele. Bonjour le Tour, unsere Reise entlang der Tour de France 2026. Heute geht es in die Alpen, dorthin, wo die Tour de France jedes Jahr ihre größten Geschichten schreibt. Und dorthin, wo mein Vater, dem diese Serie gewidmet ist, früher immer denselben Satz sagte. Der Telekom-Express rollt wieder. Wenn Jan Ullrich im magentafarbenen Trikot am Berg angriff und das Feld hinter ihm auseinanderfiel. Mein Vater saß auf dem Sofa, ich saß daneben. Und draußen lief der Alltag weiter. Drinnen waren wir in den Alpen. Warum die Alpen die Tour entscheiden? Heute fährt die Tour von Gap hinauf zur Alpe d'Huez. Zweimal endet die Tour 2026 dort oben. Das hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. In den Flachetappen wird taktiert, im Zeitfahren werden Sekunden gewonnen, aber in den Alpen, da fällt die Entscheidung. Bei 10 oder 12% Steigung kann sich niemand mehr verstecken. Hier geht es nicht mehr um Kraft, sondern auch um Willen. Deshalb stehen an der Alpe d'Huez jedes Jahr Hunderttausende Menschen. Sie warten stundenlang. Vor einigen Wochen erzählte ich in meiner Unternehmergruppe von dieser Podcast-Serie. Einer musste schmunzeln. Das war Simon Langer. Unser Coach, selber Unternehmer und früher mit einer Handelsagentur im Radsport tätig. Er war schon mehrfach an der Alpe d'Huez. Und als wir uns darüber unterhielten, sagte er folgenden Satz.
Guckst du, dann gehst du immer näher, du berührst dich quasi mit dem Gegenüber so Nasenspitze an Nasenspitze, fast wie gesagt beim Date, ein Rendezvous, guckst du mit ihm sehnsüchtig den Berg hinunter, weil du halt denkst, da geht jetzt gleich richtig was.
Ich habe Simon natürlich sofort in den Podcast eingeladen. Heute mein Gast Simon Langer. Simon, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ja, das kann ich dir natürlich zurückgeben, liebe Antje. Ich freue mich sehr, in diesem erlauchten Kreis von deiner in einer Podcast-Reihenfolge über dein Lieblingsland Gast zu sein. Das ist wirklich sehr schön.
Simon, du warst mehrfach an der Alpe d'Huez. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man da überhaupt hin?
Ich bin mit ein paar Freunden mehrfach mit dem Wohnmobil die Tour de France-Etappen, die Bergetappen hinterhergefahren, immer so 4-5 Tage. Und natürlich auch Alpe d'Huez, die Königsetappe. Bergankunft, du fährst also hoch. Und unsere erste Grundregel, die haben wir bei der ersten Tour de France festgelegt, ist, fahr immer so weit nach oben, wie es geht, bis ein Polizist oder wer auch immer dich wieder zurückschickt. Weil wir gemerkt haben, viele denken, ich parke jetzt hier, weil da oben ist ja eh kein Platz mehr. Ja, das ist ähnlich wie so auf dem Parkplatz, auf dem Supermarkt. Immer vor die Tür fahren.
Und dann? Die Fahrer kommen ja erst am späten Nachmittag. Was macht man denn den ganzen Tag?
Dann ist es natürlich ein langer Tag. Ja, du wachst so ungefähr um 5.30 Uhr auf, nachdem du am Vorabend ein bisschen gegrillt hast und hast vielleicht auch, weil ab 5.30 Uhr pilgern Tausende Menschen, ja, Tausende diesen Berg hoch, weil die natürlich auch ganz oben am Ziel stehen wollen oder da, die wollen alle ganz hoch ans Gatter, an diese Bergzielankunft. Und dann denkst du, boah, Bergankunft so 17.30 Uhr oder 17 Uhr, je nachdem, da sitzen die schon 8-9 Stunden auf dem Fahrrad und fahren dann nochmal diese 21 Kehren hoch. Und mit einem Wohnmobil ist es echt ganz gut, weil du hast dann eine Toilette, du hast einen Kühlschrank, du kannst zwischendrin duschen, weil im Sommer ist es da manchmal auch knalleheiß.
Und dann spürt man irgendwann, dass es losgeht?
So circa 2 Stunden, bevor die Tour, also die Radfahrer zu dir kommen, kommt erstmal die Werbekarawane. Und dann rückt schon so alles ein bisschen vor in Richtung Straßenmitte. Dann wird's schweinelaut. Dann kommen nämlich die Hubschrauber und fliegen das so ab. Und wenn die Werbekarawane durch ist, dann dauert es noch circa 2 Stunden. Und wenn du den ersten Heli hörst, dann wird es Zeit, sich einen Platz an der Straßenmitte zu reservieren. Du stehst auf der rechten Seite vielleicht oder auf der linken, ist ja auch egal. Dann bewegst du dich so Richtung Straßenmitte. Sehr oft haben die gar keine Mittellinien, weil es eben diese Bergstraßen sind. Und der Gegenüber, der eben da parkt, der kommt genauso Richtung Mitte und du stehst dem so, ja, erstmal mit einem Meter Abstand, weil es passiert ja noch nichts. und unterhält sich mit dem, wo der herkommt und was der macht, wie oft er schon bei der Tour de France ist, ob es sein erstes Mal ist oder whatever. Und du lernst unheimlich viele nette Menschen kennen. Du hast ja auch das Glück, das ist das eines der größten Sportereignisse, was weltweit übertragen wird. Das kostet keinen Eintritt. Also dein Einsatz ist quasi Schweiß, Sonnenbrand und einen Rucksack mit hochnehmen, weil Essen und Trinken ist da oben auch keine Versorgung.
Dann kommen die Motorräder.
Und dann hörst du schon so ein bisschen das Brummen. Da kommen wieder mehr Helikopter natürlich, weil die Spitze vom Peloton wird dann immer näher beobachtet. Vielleicht hast du auch Glück und das gelbe Trikot ist dabei oder ist vielleicht im zweiten Abschnitt und dann sind die Helis viel näher beieinander, weil die dann immer mit den Fernsehbildern hin und her switchen. Kommen natürlich auch ein paar Kamerawagen zwischendrin durch und wenn es dann losgeht, dann guckst du, dann gehst du immer näher, du berührst dich quasi mit dem Gegenüber so Nasenspitze an Nasenspitze, fast wie gesagt beim Date, ein Rendezvous, guckst du mit ihm sehnsüchtig den Berg hinunter, weil du halt denkst, da geht jetzt gleich richtig was. Und was das Fernsehen nicht so transportieren kann, ist diese Steilheit. Man merkt es natürlich schon, ja, wie hoch es da geht und hat dann Schilder 17% und was weiß ich noch alles. Aber wie es so richtig steil ist, das siehst du halt nur, wenn du stehenden Fußes an dieser dein Gegenüber den Berg hinunter guckst. Dann bist du heiß wie Frittenfett, die Stimmung steigt, dann rennst du mal ganz kurz ins Wohnmobil, gehst vielleicht nochmal pinkeln oder ziehst dir noch eine Cola oder sonst und dann rennst du sofort wieder zurück, weil du willst ja bloß nicht verpassen. Ja. Nee, nachher fährt er an dir vorbei und du warst keine Ahnung wo, ja, das geht ja gar nicht. Dann kommen die Gendarmerie, ja, die Franzosen, immer cool hier mit so einem halben Jethelm, Sonnenbrille und braun gebrannt, fahren die da halbärmlich da mit ihren fetten Dingern da rum. Bisschen Blaulicht, aber ohne Signal. Und die haben dann die Ellenbogen komplett auseinander, ja, als
um Platz zu schaffen sozusagen.
Genau. Und dann guckst du so nach unten und dann siehst du diese ganzen Köpfe, wie die quasi nach hinten gehen, weil sich jeder zurücklehnt. Ah, der Motorradfahrer kommt, ja. Und gehen danach, der Motorradfahrer quasi durchgefahren ist, sofort wieder zusammen. Und zwar noch näher. Jetzt berühren sich diese Nasenbeine. Und dann kommt er natürlich auch zu dir und dann siehst du es wie so eine Laola, die da den Berg hoch und runter geht. Sieht man wahrscheinlich, glaube ich, auch im Fernsehen. Und dann siehst du, wie die Köpfe natürlich auch ein bisschen auseinandergehen, nicht mehr so weit wie beim Motorradfahrer, weil der Rennradfahrer ist ein bisschen schmaler. Die fahren dann auch nicht da nebeneinander hoch, sondern schön hintereinander. Fährt er dir quasi ins Gesicht. Also du siehst dieses Leiden, das Kämpfen. Du hörst die Menge, die schreit und tobt und feuert die an. Mich wundert es manchmal, dass relativ wenig passiert. Also das ist.
Ich kriege richtig Gänsehaut.
Du bist da hautnah dabei. Also wirklich. Hautnah. Das ist verrückt. Du kannst, wenn der da an dir vorbeizieht, kriegst du einen Schweißtropfen ab, sozusagen, ja. Und das ist ein Bild, das brennt dir das so ins Gedächtnis, du vergisst es einfach nicht, ja, weil du warst, kannst kein Autogramm nehmen, ja, das ist klar, weil der fährt, aber so nah an einem Spitzensportler dran zu sein, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch eine andere Sportart gibt, ja, wo das so ist, so nah wie du am Alpe d'Huez dem Spitzensportler hautnah dabei bist, dann erinnere ich natürlich wieder an meinen ersten Impuls, ja, fahr so weit wie möglich nach oben, dann geht's darum, das Ding zu gewinnen. Auch immer wieder schön anzusehen, das Trikot ist ja offen wegen der Luft und alles und dann wird dann nochmal das Haar ein bisschen gerichtet, die Sonnenbrille gesetzt, Helm zurechtgezupft, wenn er den einen aufhat, Trikot glatt gezogen, Reißverschluss hoch, Arme nach oben und das ist das Bild, das dann halt um die Welt geht, ja.
Weißt du noch, wer der Erste war, den du am Alpe d'Huez gesehen hast?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ja.
Aber ihr wart mehrfach da, ne?
Ja, die Tour geht ja immer einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn, startet sehr oft irgendwo im Ausland und hat dann manchmal so Transferetappen. Und wir waren tendenziell auch öfters, wenn sie, lass mich kurz überlegen, gegen den Uhrzeigersinn gefahren ist, weil wir dann den weitesten Weg, so in die französischen Alpen, also wir haben quasi das Mittelmeer gerochen, ja, die Côte d'Azur, und dann so Briançon gab eben diese Landstriche und da waren wir dann dementsprechend öfters und immer wenn sie Alpe d'Huez hatten als Bergankunft, war das quasi Pflichtprogramm, wenn wir geplant haben, immer um Alpe d'Huez, weil das halt einfach mega spektakulär ist. Wann es genau aufgehört, bin ich ehrlich, weiß ich jetzt auch nicht. Es war, glaube ich, der letzte Toursieg vom Armstrong. Heute ist es quasi nur noch die Nostalgie und die Erinnerung.
Simon, vielen Dank für dieses Gespräch. Spätestens jetzt weiß ich, ich muss dahin. Die Alpe d'Huez trägt ihre Geschichte buchstäblich in sich. An jeder der 21 Kehren steht ein Schild mit dem Namen des Etappensiegers, der dort gewonnen hat. Kehre für Kehre die Geschichte des Radsport. Fausto Coppi war 1952 der Erste. Er kam oben an, während unten das Feld noch kämpfte und soll mit den Zuschauern einen Schluck Wein geteilt haben. Ob es stimmt, weiß niemand mehr. Aber das Bild bleibt. Die Duelle Ulrich gegen Armstrong. Zwei Fahrer so verschieden wie möglich. Ulrich, dieser schwere, kraftvolle, erdverbundene Tritt. Armstrong, federleicht, fließend, scheinbar mühelos. Mein Vater auf dem Sofa, der Telekom Express, diese Spannung, die sich über Wochen aufbaute und sich in den Alpen entlud. Diese Duelle haben mich die Tour lieben gelernt. Nicht als Sport allein, als Geschichte, als Drama, als das echte Menschsein unter extremen Bedingungen. Henri Desgrange, der Gründer der Tour de France, soll einmal gesagt haben, der Galibier ist ein Berg, neben ihm ist alles andere nur Hügel. 2642 Meter, einer der höchsten regelmäßig befahrenen Pässe der Tour. Als die ersten Fahrer zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier heraufkamen, gab es noch keine modernen Rennräder, kaum Schaltung, unbefestigte Straßen. Manche schoben ihre Räder über längere Abschnitte und trotzdem kämpften sie sich hinauf. Die Steigung ist heute dieselbe, der Wind auf der Passhöhe ist auch derselbe. Das Gefühl, wenn man oben ankommt und ins Tal schaut, das sagen alle, die dort waren, ist nicht zu beschreiben. Ich kenne die Alpen seit meiner Kindheit. Frankreich, Österreich, Schweiz. Einmal war es ein Club Med. Alle sprachen Französisch, die Animateure, die anderen Familien, die Skilehrer. Ich hatte Schnürschuhe statt Skischuh und flog ständig auf die Nase. Meine Mutter trug ein Overall in Kanariengelb und Türkis. Ich vergesse das nie. Und trotzdem, ich habe das geliebt. Berge sind nicht komfortabel, sie sind kalt, steil, sie fordern einen. Das erste Mal auf einem Gipfel stehen, ins Tal schauen, spüren, wie klein man ist und wie groß die Welt. Das prägt mich, das prägt sich ein. Egal, ob man 7 Jahre alt ist oder 50. Die Alpen sind nicht nur eine Kulisse, sie sind eine gelebte Welt. Savoyen war lange kein Teil Frankreichs, über viele Jahrhunderte ein eigenständiges Herzogtum, kontrollierten die Savoyarden wichtige Alpenpässe und Handelsrouten zwischen Nord- und Südeuropa. Erst 1860 wurden Savoyen Teil Frankreichs durch eine Volksabstimmung. Die Menschen hier erinnern sich daran, ihre Architektur, ihre Küche, ihre Identität tragen diese Geschichte in sich. Die Savoyer Küche ist für Berge gemacht. Und der Käse, der diese Küche trägt, ist der Reblochon, mein Lieblingskäse. Weich, cremig, mit dieser nussigen Tiefe und einem Hauch von Alm und frischer Milch. Sein Name hat eine Geschichte, die ich besonders liebe. Er kommt vom Wort für das zweite Melken, das die Bauern früher heimlich machten, nachdem der Steuereintreiber schon die Milch gezählt hatte. Die Milch dieses zweiten, geheimen Melkens war fettiger. Fromage de Contrebon sozusagen, ein Schmuggelkäse. Aber was für einer. Die bekannteste Art, ihn zu essen, Tartiflette. Kartoffeln, Speck, Zwiebeln, Reblochon, alles zusammen in den Ofen, bis der Käse goldbraun schmilzt und das Haus nach Berg und Butter riecht. Aber ich mache auch gerne eine Reblochon-Tarte. Der Boden dünn und knusprig, darauf dünne Apfelscheiben, säuerliche Sorten, die dem Käse etwas entgegensetzen und darüber der Reblochon, der im Ofen langsam schmilzt und sich mit dem Apfel verbindet. Diese Kombination aus salzigem, cremigem Käse und säuerlichem Apfel, unwiderstehlich. Übermorgen, am 26. Juli, kommt die letzte Folge dieser Reihe, Paris. Die heutige Etappe endet in den Alpen, aber südlich von Gap beginnt bereits eine andere Welt, die Haute-Provence und schließlich die Côte d'Azur. Für diese Region habe ich individuelle Reisen entwickelt, die genau diesen besonderen Süden Frankreichs erlebbar machen. Alle Informationen dazu finden Sie auf www.tourexquisite.de. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann in Frankreich. A bientôt, Ihre Antje Seele.